der letzten Folge von Krebse, Haie, Staatsbürger haben wir über die ersten 1000 Tage im Leben gesprochen. In Frankreich ist das mittlerweile eine nationale Priorität. Ein Expertenrat hat dort klargestellt, die Zeit von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag legt ein wichtiges Fundament. Die Kernbotschaft, das Gehirn braucht in dieser Phase vor allem Sicherheit und Bindung. Ohne diese emotionale Basis, so der Bericht, greifen spätere Bildungsangebote häufig ins Leere. Es geht also weniger um frühen Drill, sondern darum, die Kinder emotional schulreif zu machen.
Es ist inzwischen erwiesen, dass sich bereits in den ersten Stunden und Tagen des Lebens, teils sogar schon davor, entscheidende neuronale Verknüpfungen bilden. In dieser Zeit entwickeln sich die grundlegenden Fähigkeiten eines Fötus und später des Neugeborenen. Und wenn wir uns in diesen ersten 1000 Tagen nicht richtig um das Kind kümmern, kann diese Entwicklung gewissermaßen blockiert oder behindert werden.
In Deutschland rollt die Reformwelle aus der entgegengesetzten Richtung auf uns zu. Ihr Gesicht ist Karin Prien, die neue Bildungsministerin in Berlin. Im November 2025 ist sie beim Expertenkongress PetQuiz Forum eingeladen.
Die Überschrift lautet: Was und wie sollen Kinder in der Kita lernen? Boah, das ist schon die Globalfrage, ne, die man stellen kann.
Und die Ministerin spricht über ihr neues Ministerium mit neuem Zuschnitt, das erstmals für Kitas und Grundschule zuständig ist, wenngleich der Bund hier nur begrenzte Kompetenzen hat.
Da treffen zwei Hauskulturen zusammen und genau das, diese unterschiedlichen historisch gewachsenen Kulturen, die spüren wir natürlich auch an der Stelle. Es ist auch eine riesige Chance, diese zwei Welten möglichst pragmatisch und unideologisch aneinander anzunähern.
Seit Mai 2025 leitet Karin Prien das neue Superministerium für Bildung und Familie. Ihre Mission, die Kita in Deutschland soll endlich liefern, vor allem bei der Sprache. Früher lernten Kinder Deutsch am Küchentisch. Heute wachsen viele mehrsprachig auf. In immer mehr Kita-Gruppen hat über die Hälfte der Kinder eine Migrationsgeschichte und nicht wenige kommen in die Grundschule, ohne Deutsch sicher zu beherrschen. Fachleute warnen, mit 6 in der Grundschule beginnt Förderung nicht früh, sondern spät. Für manche Bildungsbiografien vielleicht zu spät. Folge 5 von Krebse, Haie, Staatsbürger. Diesmal geht es um frühkindliche Bildung und um eine Grundsatzfrage. Zwischen Fröbels geschütztem Nest und der Republikanischen Schule Frankreichs entscheidet sich, was wir von Kindern erwarten und was der Staat von Eltern verlangt. Karin Prien fordert verbindliche Sprachstandserhebungen und Förderung in der Kita. Doch im Haus der Kita stößt dieser Ruf nach Struktur auf massiven Widerstand. Warum eigentlich? Um diesen Konflikt zu verstehen, fahre ich nach Westfalen, nach Bochum. Ich bin an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, EVH. Dass ich an diesen Ort gehen muss, ist kein Zufall. Die EVH ist eine kirchliche Hochschule, getragen von 3 evangelischen Landeskirchen. Sie erhält aber auch Zuschüsse aus dem Landeshaushalt NRW. Aber ohne die Kirchen ist die frühkindliche Bildung in der Bundesrepublik nicht zu verstehen.
Stockwerk 4.
In einem Büro im modernen Verwaltungstrakt treffe ich Diana Franke-Meyer. Sie ist Professorin für Frühpädagogik. In ihrem Regal stehen viele Bücher über Friedrich Wilhelm August Fröbel. Am 28. Juni 1840 gründet der Pädagoge den ersten allgemeinen deutschen Kindergarten in Bad Blankenburg in Thüringen. Die Grundidee seines Konzeptes ist es, dass Kinder spielend die Welt kennenlernen und erfahren sollen. Sein Konzept wird später zum internationalen Exportschlager. Und am Anfang von Fröbel stand ein großer Bildungsanspruch.
Also ich würde, wenn wir so weit in die Geschichte zurückgehen, gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil Fröbel nicht der Erfinder der öffentlichen Kleinkindererziehung ist, sondern in der Zeit, als Fröbel 1840 den Kindergarten gegründet oder man könnte sagen ausgerufen hat als frühkindliche Bildungsidee, es ja schon Einrichtungen zur Betreuung von Kindern in Notsituationen gab, die wir heute vielleicht als Kita bezeichnen würden. Das waren damals die Bezeichnungen Kleinkinderschulen oder Bewahranstalten, Spielschulen, Strickschulen. In Frankreich zum Beispiel, die Gründer eigentlich auch der ersten Kleinkinderschulen war Johann Friedrich Oberlin im Elsass, in den Vogesen. Und der hat ja schon im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, Einrichtungen zur Betreuung von kleinen Kindern gegründet. Das heißt also, die frühkindliche Bildungsidee von Friedrich Fröbel kommt dann erst 1840 dazu.
Ging es damals bei diesen Vorläuferorganisationen auch schon um Bildung oder eher um Kinderbetreuung, Kinder, es hört sich so negativ an, Kinderverwahrung?
Also ich habe das immer geteilt, einmal in einen Bildungsmotiv und einmal in ein Betreuungsmotiv. Natürlich waren in diesen Einrichtungen, die es vor dem Kindergarten gab, gab es auch schon Bildungsmotive. Aber das war eine andere Form von frühkindlicher Bildung, als wir die dann im Kindergarten von Friedrich Fröbel finden. Das war eine Vorbereitung auf das Leben als Erwachsener in dem damaligen Denken einer Standeserziehung. Es gab Stundenpläne in den Kleinkinderschulen, wenn man sich die mal anschaut, dann war da sehr, sehr viel Einübung in religiöse Rituale, also Einübung in Konfession. Und das findet man in der Fröbel-Pädagogik so nicht. Die Kindergärten von Fröbel, die waren religionsübergreifend. Also dem ging es nicht darum, die Kinder, dass sie eine Einübung in eine bestimmte Konfession erhalten haben, sondern es ging ihnen wirklich um allgemeine Menschenbildung. Also die Prinzipien der Fröbel-Pädagogik waren Selbsttätigkeit, Freiwilligkeit und eben allgemeine Menschenbildung. Und das ist ja auch das, was letztendlich so das Besondere an der Kindergartenpädagogik war im Vergleich zu den bestehenden anderen Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung.
Um zu verstehen, warum Fröbel damals so revolutionär war, muss man sich das Menschenbild der damaligen Zeit anschauen. In den Bewahranstalten herrschte oft noch die Vorstellung, das Kind ist von Natur aus ungezogen, vielleicht sogar sündhaft und muss durch Zucht und Ordnung erst zu einem brauchbaren Mitglied der Gesellschaft geformt werden. Fröbel bricht radikal damit. Er steht in einer Tradition, die wir heute als reformpädagogisch bezeichnen würden. Und diese Tradition hat einen berühmten Stammvater, Jean-Jacques Rousseau. Wir haben über ihn ja schon in der ersten Folge unserer Serie gesprochen. Sein Roman Emile aus dem 18. Jahrhundert ist bis heute das Grundgesetz für alle, die an das Gute im Kind glauben.
Wenn man sich mit dem ersten Satz von Emile beschäftigt, also alles ist gut, was aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen der Gesellschaft, dem Einfluss der Gesellschaft, dann würde ich sagen, das ist etwas, was Fröbel unterschreiben würde. Weil er sagt, das Kind kommt gut auf die Welt und die Aufgabe der Pädagogik ist es, das Gute zur Entfaltung zu bringen. Nicht über Bestrafung zu sagen, das Kind kommt schlecht auf die Welt und wir müssen das Schlechte aus dem Kind austreiben. Das ist etwas, was überhaupt nicht zu Fröbels Pädagogik passen würde. Er hat sich damit im Unterschied zu den konfessionellen Kleinkinderschulen, die sich eher an der christlichen Erbsündenlehre orientiert haben, davon hat er sich eher distanziert. Also ihm ging es eher darum, wirklich die Potenziale des Kindes zur Entfaltung zu bringen. Vielleicht auch angelehnt an die Idee von Pestalozzi, bei dem er ja auch eine gewisse Zeit auch war. Und Pestalozzi spricht davon, dass in der Pädagogik ein wesentliches Element ist, dass die Kräfte des Kopfes, des Herzens und der Hand zur Ausprägung gebracht werden sollen.
Wenn wir schon beim Thema Religion an dieser Stelle sind, da möchte ich gar nicht zu tief reingehen, aber was ich gelesen habe, war auch für Friedrich Fröbel, war Erziehung, ich versuche das mal, ich habe mir das hier so rauskopiert, per se religiöser Handlung. Er sah im Kind nicht das von der Erbsünde befleckte Wesen, das durch Zucht und Ordnung gebrochen und zur Gnade geführt werden muss. Das Kind war für ihn eine Pflanze im Garten Gottes, die sich nach inneren Gesetzen entfaltet und wenn man ihr nur Licht, Luft und den richtigen Boden gibt. Wenn Gott im Kind und in der Natur ist, dann ist die Erforschung der Welt durch das Spiel der höchste Gottesdienst. Also kann man tatsächlich sagen, dass diese Spieltradition, die ja in Deutschland so hoch gehalten wird, dass das sogar diese religiöse Grundlage hat?
Für Fröbel steckte in jedem Gegenstand, in jeder Pflanze, in allem war etwas Göttliches. Also das war sein Verständnis von der Welt. Ich würde ihn aber widersprechen, dass das Spiel in der Frühpädagogik so eine Bedeutung hat. Das freie Spiel, ja, man spricht in der Frühpädagogik, in der Elementarpädagogik sehr viel auch vom Spiel. Aber ich finde, es wird noch die Bedeutung des Spiels als die zentrale Tätigkeit des Kindes in dieser frühen Lebensphase, die Fröbel erkannt hat. Ich glaube, dessen sind sich viele Frühpädagoginnen gar nicht wirklich bewusst, auch in deutschen Kindergärten, weil es geht auch um eine Form, vielleicht auch eine gewisse Form von angeleitetem Spiel. Er hat natürlich die Idee der Selbsttätigkeit und deswegen gibt er den Kindern eben auch Spielmaterial in die Hand und sagt, damit soll das Kind tätig werden, weil er genau beobachtet, dass es innere Prozesse, die das Kind durch die Weltwahrnehmung verarbeitet, möchte das Kind darstellen. Er sagt, das Kind hat ein Darstellungsbedürfnis, einen Darstellungstrieb, einen Selbsttätigkeitstrieb und deswegen gebe ich ihm Spielmaterialien in die Hand. Das ist also nicht einfach ein, ich spiele mal mit dem, was gerade mir in den Weg kommt, sondern er hat schon eine Form von einer Didaktik, Methodik dahinter. Das heißt also, es ist eine Form von angeleitetem Spiel und deswegen entwickelt er auch ein Spielgabensystem. Er spricht von Spielgaben, nicht einfach Spielzeug, sondern er gibt dem Kind bestimmte Gaben in die Hand. Mit denen
Kugel, Walze und Würfel.
Genau, mit denen es praktisch selbsttätig werden soll. Und über diese Auseinandersetzung des Kindes mit dem Spielgabensystem möchte er einen Zugang zur Welt schaffen. Und das ist sein Verständnis von frühkindlicher Bildung. Letztendlich ist in diesem Spielgabensystem, wenn man sich das mal genau anschaut, also Sie haben gerade gesagt Kugel, Würfel, Walze, das ist ja nur ein Teil davon. Er fängt ja dann auch an, den Würfel zu teilen. Und dann kommen weitere Materialien zum Vorschein. Also ein geteilter Würfel wird zur Fläche. Und wenn ich eine Fläche teile, habe ich eine Linie. Und wenn ich eine Linie teile, habe ich einen Punkt. Und das sind alles Materialien, die wir in Kindertageseinrichtungen auch heute noch finden. Also Legetäfelchen oder auch Stäbchen, mit denen man etwas legen kann. Oder auch ein Punkt wäre zum Beispiel eine Perle, die man auch auffädeln kann, zu einer Linie, zu einer Kette, die dann eine Linie ist, die man dann auch wieder zu einer Fläche legen kann. Das heißt, da steckt ja auch ganz viel Verständnis von Mathematik, von Geometrie dahinter. Und er sagt, dass man diese Materialien, das verschiedene Formen, um sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, er spricht von Erkenntnisformen, Schönheitsformen und Lebensformen. Und Lebensform wäre, das machen Kinder heute auch mit den Baumaterialien, dass sie sagen, also wir gehen in die Bauecke und bauen ein Haus oder eine Brücke oder einen Turm. Das wären jetzt Lebensformen. Zu Fröbels Zeiten haben sie dann vielleicht auch eine Kirche gebaut, weil das gehörte zur Lebenswelt der Kinder der damaligen Zeit, während sie heute vielleicht mit dem Baustein sich einen Computer bauen, daraus ein Tablet machen oder sowas, ne? Weil das eben die heutige Lebensform ist. Das heißt, die sind einfach für die immer wieder auch anpassbar für die Lebenswelt, in denen Kinder aufwachsen.
Wenn Sie sagen, das spielt ja heute auch noch eine große Rolle, wie gut klappt die Bildung, wie gut klappt das Lernen in der Kindertagesstätte? Das ist ja im Moment ein ganz politisch heiß umkämpftes Thema. War das für Fröbel, war das für die Kindergärten damals auch schon ein Thema, dass man geguckt hat, ja, wie weit fortgeschritten sind die Kinder in dem Erlernen? Oder hat man denen da einfach die Freiheit gelassen, in ihrem Tempo zu lernen?
Wenn wir über den Kindergarten sprechen, dann möchte ich einmal noch etwas ausräumen. Wir denken sofort an eine Institution. Fröbel ging es zunächst nicht um eine Institution, es war eine Idee. Der Kindergarten war die Idee seiner frühkindlichen Bildung. In seiner Beobachtung nach haben die Kinder zu der damaligen Zeit, hat er gesagt, das ist eine ganz wichtige Lebensphase, die nicht genutzt ist, die wir viel stärker pädagogisch nutzen sollten. Und durch die Beobachtung der Kinder in den ersten Lebensjahren, und er kam ja eigentlich aus der Schulpädagogik, er erkannt hat, dass eben Bildung nicht erst mit der Schule beginnt, hat er sich damit auseinandergesetzt, was passiert eigentlich in den ersten Jahren, bevor die Kinder in die Schule kommen, und hat erkannt oder auch gesehen, dass da wirklich auch die Zeit nicht weiter genutzt wird und dass man diese Zeit pädagogisch sinnvoll gestalten sollte. Und dementsprechend hat er dann diese Materialien entwickelt und wollte in den Anfängen seiner Kindergartenideen den Müttern, damals natürlich noch stärker den Müttern, zeigen, wie sie vernünftig mit ihren Kindern spielen. Also wie sie nach seiner Vorstellung mit dem Spielmaterial umgehen, wie sie mit den Kindern, wie sie das Spiel anleiten können, damit das Spiel des Kindes eben auch ja, seinen Bildungszweck erfüllt. Das heißt also, es war schon von Anfang an, es war eine Idee an der Situation der damaligen Zeit angeknüpft. Also dass er gesehen hat, dass da eben die ersten 6 Lebensjahre nicht als Bildungszeit gestaltet werden.
Das war eine Idee, ein Konzept, was auch für die Mütter war. Es ist aber schon so, dass sich das dann zumindest ab 1840 stark im institutionellen Rahmen durchgesetzt hat, ne, oder verbreitet hat.
Stark würde ich nicht sagen. Also es gibt Statistiken, weniger, aber es gibt so eine Statistik, die ich immer auch wieder heranziehe, die ist von 1850, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Da haben wir eine Betreuungsquote von etwa 1% in frühpädagogischen Einrichtungen, also das, was ich gerade aufgezählt habe, Kleinkinderschulen, Bewahranstalten. Und das sind ungefähr 500 bis 600 Einrichtungen, die man so damals gezählt hat im deutschsprachigen Raum. Und jetzt im Verhältnis zum Kindergarten, die als frühkindliche Bildungsidee auch dann institutionellen Charakter bekommen hat, das waren ungefähr 20. Also das ist schon noch mal deutlich weniger. Die meisten Einrichtungen, die es zu damaliger Zeit gab, waren Einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft. Das waren Kleinkinderschulen, Bewahranstalten, die entweder von Frauenvereinen gegründet wurden oder eben dann eben auch von der Kirche initiiert wurden und dann auch an die Kirche angegliedert waren. Und daraus entwickelten sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben auch diese großen Träger, die jetzt also eher im evangelischen oder dann später dann auch im katholischen Bereich die Einrichtungen dann auch angeboten haben. Das heißt also, die frühkindliche Bildungsidee, die auf der Kindergartenidee von Friedrich Fröbel gründete, hatte viele Anhängerinnen und Anhänger, vor allen Dingen auch aus der Volksschullehrerschaft, das ist sehr interessant, auch aus der Frauenbewegung, der bürgerlichen Frauenbewegung, weil sie darin natürlich auch eine Berufstätigkeit für sich erkannt haben. Aber verbreitet in Deutschland haben sich eher die Bewahranstalten Kleinkinderschulen, die eher den Auftrag hatten, die Kinder aus der Notsituation herauszuholen. Also es war die frühkindliche Bildungsidee von Fröbel hatte sich im 19. Jahrhundert so nicht verbreitet, nicht so stark.
Stichwort Beschäftigungsmöglichkeit. Gab es das dann tatsächlich? Also entwickelte sich das, dass Frauen ausgebildet wurden, um eben dieses pädagogische Lernen nach Fröbel zu vermitteln?
Genau, also Fröbel hat relativ schon, auch schon zu seinen Lebzeiten, hat er bürgerliche Frauen dazu gewinnen können, sich als Kindergärtnerin auch ausbilden zu lassen bei ihm und dann auch eigenständig Kindergärten zu leiten. Also so hat sich dann letztendlich auch die Idee verbreitet. Also aus der Kindergartenidee, die er ursprünglich hatte, wo ich würde es vielleicht heute sagen, es war so eine Art Mütterspielkreis, wo Kinder und Mütter zusammenkommen und Fröbel ihnen anhand der Materialien den Müttern zeigt, wie sie mit ihren Kindern spielen können. Und daraus hat sich dann eine Institution entwickelt, die Institution Kindergarten, und dafür wollte er zunächst Spielführer, auch Männer ausbilden oder Knabenführer ausbilden, dann hat er aber eher Frauen dafür gewinnen können und dann hat er den Beruf auch Kindergärtnerin genannt. Also einer, ich sag mal, Hauptbestandteil dieser Ausbildung war natürlich auch, wie die Kindergärtnerinnen mit dem Spielmaterial umgehen können. Und er hat ganz viele Beispiele gebracht, er hat ganz viel auch aufgeschrieben, ganz viel dokumentiert, was man mit dem Spielmaterial auch, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist auch ja eine Problematik der Fröbel-Pädagogik, weil viele Kindergärtnerinnen dann auch später nach Fröbels Tod, die auch ausgebildet worden sind, wiederum von anderen Kindergärtnerinnen, das sehr dogmatisch umgesetzt haben. Also, dass sie dann gesagt haben, heute nehmen wir Spielgabel Nummer 1 und heute bauen alle Kinder eine Kirche. Ich glaube nicht, dass das im Fröbels Sinne war, also im Sinne von Selbsttätigkeit. Also dass es dann doch schon teilweise sehr starr umgesetzt wurde und auch sehr verschult umgesetzt wurde.
Jetzt haben Sie ja vorhin ein paar Zahlen genannt zu der Verbreitung. Eine relativ bescheidene Verbreitung zunächst in den ersten Jahren nach Fröbel, dieser Kindergarteninstitution. Und trotzdem hat der Staat reagiert, der preußische Staat hat reagiert mit dem Kindergartenverbot. Welche Gefahr sah der preußische Staat in dieser Bewegung?
Also wenn wir uns mit dem Kindergartenverbot beschäftigen, muss man natürlich das auch erstmal zeitlich einordnen. Also wichtig ist, das Kindergartenverbot wurde 1851 ist es in Kraft getreten und wir sind kurz nach der gescheiterten bürgerlich-demokratischen Revolution. Also wir hatten, also 1848 war ja die bürgerlich-demokratische Revolution, die 49 dann scheiterte und danach hat der preußische Staat aufgeräumt, so würde ich es mal salopp formulieren. Das heißt, man hat geschaut, wer war an dieser Revolution auch beteiligt, und da waren in erster Linie auch sehr stark Volksschullehrer beteiligt, die übrigens dann auch reglementiert wurden. Also auch da gab es dann auch vom preußischen Staat Eingriffe in die Ausbildung der Volksschullehrer. Und man hat eben auch beim Kindergartenverbot sich genau angeschaut, was ist das eigentlich für eine Idee, die dahinter steht. Und Friedrich Fröbel selbst war erstmal irritiert. Er hat das Verbot ja auch noch miterlebt und hat gesagt, also das ist eine Verwechslung, weil im Verbotsschreiben wird auch gar nicht er genannt als Friedrich Fröbel, sondern es wird sein Neffe Karl Fröbel genannt, der tatsächlich auch sehr stark den revolutionären Ideen nahestand. Dementsprechend hat Friedrich Fröbel das der preußischen Regierung dann auch nochmal angezeigt, die dann eben aber auch seine Schriften nochmal genau untersucht haben. Und letztendlich, ja, was sie gestört hat, war in der Kindergartenidee der damit verbundene Demokratiegedanke, der ja letztendlich auch das Ziel der bürgerlich-demokratischen Revolution auch war. Und viele Revolutionäre der bürgerlich-demokratischen Revolution fanden auch in der Kindergartenidee eine pädagogische Konzeption, die dem Demokratiegedanken sehr nahe war. Und nach dem Scheitern der Revolution, viele sind natürlich auch emigriert. Übrigens waren viele der Revolutionäre auch mit Kindergärtnerinnen verheiratet. Also da findet man auch eine sehr starke Vernetzung. Das ist auch nochmal so ein interessanter Pfad, die dann auch die Kindergartenidee nach England oder in die USA gebracht haben, weil sie ja auswandern mussten nach dem Scheitern der Revolution und damit eben auch die Demokratieidee mit der Kindergartenidee auch weitergetragen haben. Nach dem Scheitern der Revolution hat man dann gesagt, okay, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft gestalten? Und in der Kindergartenidee von Friedrich Fröbel hat man eben auch, also der Demokratiegedanke, der da drin steckte, da war die Idee zu sagen, wenn wir den fortsetzen wollen, dann müssen wir in Kindergärten investieren und müssen da stärker die zukünftige Generation auf die Demokratie auch vorbereiten. Also da steckt ein ganz starker Demokratiegedanke drin, der aber wiederum von der preußischen Regierung sehr kritisch. Die hatten einfach Angst vor diesem Demokratiegedanke. Und in diesem Antwortschreiben auf Fröbel steht eben auch, also wir wollen diese, ich zitiere jetzt mal, Pflanzstätten der Demokratie gar nicht in unserem preußischen Staat haben. Weil das natürlich dafür sorgt, dass in 20 Jahren, wenn die Kinder erwachsen sind, dann wieder die gesellschaftliche Ordnung in Frage gestellt wird, die man ja 1848, 49 ja gerade noch so retten konnte, dass man die gesellschaftliche Ordnung wiederherstellen konnte. Und ich zitiere immer sehr gerne ein Zitat aus dieser, ich sag mal, anderen Fraktion der konfessionellen kleinen Kinderschulen. Also da herrschte eher Bildungsverständnis oder auch ein Erziehungsverständnis in der Erziehung zu Gehorsam, zur Unterordnung. Und das Zitat geht in etwa so, der Wille des Kindes muss zeitig gebrochen werden, also früh wie möglich gebrochen werden, sonst bricht er als Jüngling den Eltern das Herz und als Mann die Bande der bürgerlichen Gesellschaft. Und diese Gefahr hat man in den Kindergärten gesehen. Also diese Form, die Prinzipien der Freiwilligkeit, der Selbsttätigkeit, der allgemeinen Menschenbildung, das waren alles Prinzipien, die letztendlich dazu geführt haben, selbstständig denkende Menschen zu erziehen, die dann, wenn sie erwachsen sind, die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellen. Und das Interessante ist, dass bei dem Verbotsschreiben ja auch der Minister des Inneren das mit unterschrieben hat, also der ja für die gesellschaftliche Ordnung zuständig ist. Der Kindergarten kann dafür sorgen, dass die gesellschaftliche Ordnung in Frage gestellt wird.
Während in Preußen die Kindergärten als Pflanzstätten der Demokratie verboten werden, blickt man in Frankreich mit einer Mischung aus Neid und Trauma über die Grenze. Wir schreiben das Jahr 1871. Frankreich hat den Krieg gegen Deutschland verloren. Die Schmach von Sedan sitzt tief. In Paris ist man überzeugt, der preußische Schulmeister hat den Krieg gewonnen. Die deutsche Überlegenheit, so glaubte man, lag auch an den disziplinierteren Soldaten. Und die fielen nicht vom Himmel, die wurden gebildet. Aber Frankreich kopiert nicht einfach das deutsche Modell, es radikalisiert es. Während der deutsche Staat die Kinder den Kirchen überlässt, erklärt der französische Bildungsminister Jules Ferry die Erziehung zur Überlebensfrage der Nation. Sein Ziel, die Republik muss die Seelen der Kinder erobern, bevor es die Kirche tut. 1881 wird die École Maternelle gegründet. Sie ist kein Kindergarten im Sinne Fröbels. Die Franzosen lehnen den Begriff sogar ab, zu deutsch, zu metaphysisch. Die Maternelle ist das Vestibül, das Vorzimmer der Schule. Hier beginnt ab dem Alter von 2-3 Jahren die Transformation vom privaten Kind zum öffentlichen Citoyen, zum Staatsbürger. An die Stelle von Gebeten tritt die Instruction civique, die Bürgerkunde. Anstatt der Sündhaftigkeit lernt das Kind Hygiene. Sauberkeit wird zur patriotischen Pflicht erhoben. Wer sich wäscht und gesund bleibt, kann später die Republik verteidigen. Aber es gibt eine Frau, die verhindert, dass dieses System zum reinen Kasernenhof verkommt. Pauline Kergomar. Sie ist die Architektin der pädagogischen Praxis. Kergomar hasst den mechanischen Drill. Ihr Ideal ist die Mère Éducatrice, die erziehende Mutter. Sie will, dass die École Maternelle die sanfte Wärme eines Nestes ausstrahlt. Sie bringt das Spiel zurück, das Singen, das Tanzen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied zu Deutschland, all das findet unter dem Dach und nach den Regeln der Republik statt. Während Fröbel in Deutschland das Spiel als Gottesdienst feierte, nutzt Kergomar es, um das Kind als aktives Wesen in die Gesellschaft einzuführen. Es geht um die Frage, wer führt hier eigentlich Regie? Der Staat oder das Kind selbst? In der Pädagogik nennen wir das die Erfahrung von Selbstwirksamkeit.
Bei dieser Erziehung zur Demokratie, die da bei Fröbel in seinen Konzepten angelegt war, sehen Sie da auch die beiden Punkte Partizipation und Selbstwirksamkeit?
Ja, würde ich sagen, ja. Genau, also indem Kinder eben auch selbsttätig sein können, ihren Bildungsweg auch selbsttätig bestreiten können, zum eigenständigen Denken angeregt werden, das ist eine Form von Partizipation und Selbstwirksamkeit. Damit verbunden ist. Diese Begriffe hat man damals sicherlich so nicht verwendet, aber das steckt da schon auch mit drin.
Und diese von Fröbel angelegten Wurzeln der Demokratiebildung in der frühkindlichen Bildung, fielen die mit dem Kindergartenverbot und mit der Reaktion, wenn man es mal platt sagt, in sich zusammen bis zum Beginn der Weimarer Republik? Oder konnten die sich in vielleicht homöopathischen Dosen doch irgendwo halten und in einzelnen Staaten in Deutschland breiter entwickeln?
Die konfessionellen Einrichtungen waren deutlich stärker. Sie wurden deutlich natürlich auch, ich sag mal, ich bleibe jetzt wieder beim preußischen Staat, weil da ja das Kindergartenverbot erlassen wurde, unterstützt.
Was aber nur ein paar Jahre hielt. Ne?
Das war genau, das hielt bis 1860. Aber man hat trotzdem die Kindergartenidee im Anschluss daran nicht irgendwie weiter unterstützt, sondern es gab Unterstützung von Seiten der Volksschullehrer, die ein sehr starkes Interesse an der Kindergartenidee hatten, die immer wieder auch versucht hatten, den Kindergarten den preußischen Schulbehörden schmackhaft zu machen, um den Kindergarten eben als erste Stufe ins Schulsystem zu integrieren. Die haben damals immer von der organischen Verbindung von Kindergarten und Schule gesprochen. Aber das Kindergartenverbot war gerade mal, also das haben die in den 1870er Jahren immer wieder versucht, da war das Kindergartenverbot gerade mal so 15 Jahre dann aufgehoben und dann hat man aber dann gesagt, ja, also wir können euer Anliegen zwar verstehen, aber wir sind erstens war der preußische Staat damit beschäftigt, die Schulen flächendeckend einzurichten und gleichzeitig gab es ja die Kleinkinderschulen und Bewahranstalten und die waren natürlich eher an den Bedarf auch orientiert, weil der Bedarf gerade dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung, wo eben auch insbesondere auch Frauen erwerbstätig waren, auch in Fabrikarbeiten, war der Bedarf natürlich viel größer für die Familien der unteren Stände. Und zwar nicht ein Bildungsbedarf, sondern ein Betreuungsbedarf. Der war deutlich größer. Die Fröbelianer, dann also ich sage im Nachgang der Fröbelpädagogik, die immer wieder versucht haben, den Kindergarten ins Schulsystem zu integrieren. Ich sage mal, sie sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir geben auch unsere Eigenständigkeit in unserer, ich sag mal, didaktisch-methodischen Eigenständigkeit oder auch inhaltlichen Gestaltungsfreiheit auf. Allerdings wollten sie gleichzeitig, sie waren sehr selbstbewusst und haben gesagt, also wenn wir unsere Eigenständigkeit aufgeben, müssen wir natürlich auch noch die Schule reformieren. Also auch die Schule sollte sich stärker an der Pädagogik von Friedrich Fröbel orientieren. Während die konfessionellen Träger zum Beispiel überhaupt gar keine Einflussnahme vom Staat wollten. Der Staat hat sich auch überhaupt nicht um die Kindertageseinrichtungen bekümmert. Das hat er wirklich auch den freien Trägern überlassen. Das macht er ja heute nach wie vor auch noch so. Also wir haben heute ja auch im SGB 8, im Kinder- und Jugendhilfegesetz, festgeschrieben, dass die Träger inhaltliche Gestaltungsfreiheit haben. Und das begründet letztendlich auch auf der inhaltlichen Gestaltungsfreiheit, die die konfessionellen Einrichtungen immer schon hatten. Also wenn man sich mit der Geschichte der Kindertagesbetreuung beschäftigt, von den Anfängen bis in die Gegenwart, dann stellt man fest, dass es immer noch ja nach wie vor diese vielen freien Träger gibt. Also der Kindergarten ist ja im Wohlfahrtssystem oder im Kinder-Jugendhilfesystem verankert und das hat historische Wurzeln. Und eben auch diese inhaltliche Gestaltungsfreiheit, die Trägerautonomie, das ist etwas, was wir auch schon im 19. Jahrhundert zu finden und was die Kirchen natürlich auch begrüßt haben, dass der Staat sich da weitgehend rausgehalten hat.
Ja, und was dann richtig festbetoniert wurde in der Weimarer Republik?
Das ist dann nochmal wirklich eine wichtige Etappe in der Geschichte, dass man dann 1920 mit der Gründung der Weimarer Republik gesagt hat, wie wollen wir denn jetzt unser Bildungssystem aufbauen, und dann letztendlich erst nochmal gefragt hat, wohin gehört eigentlich der Kindergarten, der ja bisher gar keinen ordnungspolitischen Raum hatte. Und Jugendämter gab es ja zu der Zeit auch noch nicht flächendeckend, die ja letztendlich dann auch erst in der Weimarer Republik gegründet wurden. Und in dieser Reichsschulkonferenz gab es einen Ausschuss Kindergarten, auf der man dann diskutiert hat, wollen wir den Kindergarten dem Schulsystem zuordnen oder gehört der Kindergarten eher dem Wohlfahrtsbereich an? Und in diesem Ausschuss waren dann weitgehend die bis dahin schon etablierten die Trägerverbände, insbesondere die Kirchen. Aber was eben auch interessant ist und auch erstaunlich, dass mittlerweile auch die Fröbelbewegung eher in diese Richtung der sozialfürsorgerischen Betreuungsauftrag sich gewandelt hatte. Also ich sag mal, mit der Jahrhundertwende wandelte sich so ein bisschen die Zielstellung auch des Fröbelverbandes, der sich dann auch stärker sozialpädagogisch ausgerichtet hat.
Wie kommt das?
Sehr gute Frage. Meine erste Vermutung ist also in den 1860er, also ich sag mal mit Aufhebung des Kindergartenverbotes, dann bis zur Jahrhundertwende hat man immer wieder versucht, den Kindergarten im Schulsystem zu verankern, hat aber immer wieder Ablehnungen erhalten. Also ich glaube mal, das war dann über die Zeit hinweg dann auch irgendwann mal ernüchternd, dass die immer wieder eingeforderte Verbindung, organische Verbindung von Kindergarten und Schule nicht gelungen ist. Ein weiterer Pfad, den sehe ich auch ganz stark, der großen Einfluss hatte, war er dann auch mit der Gründung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin. 1870 gründet eine Schülerin von Friedrich Fröbel, die auch seine Großnichte war, Henriette Schrader-Preimann, in Berlin das Pestalozzi-Fröbel-Haus. Das gibt es heute auch noch. Und Schrader-Preimann, die wendet sich nicht von Fröbel ab, aber sie ergänzt Fröbel mit Pestalozzi, weil sie sagt, wir müssen viel stärker auch an der Familie orientiert Anstaltserziehung, also man sprach ja damals eher von Anstalt statt von Institution. Also wenn Kinder in Institutionen betreut werden, müssen wir uns stärker an Familie und auch an den Bedarfen der Familien ausrichten. Erika Hoffmann, eine spätere im 20. Jahrhundert eine bedeutende Fröbelforscherin, hat mal von der Sozialpädagogisierung des Kindergartens gesprochen. Und das finde ich schon, das ist dann durch das Pestalozzi-Fröbel-Haus auch eingeleitet worden. Da kommt noch ein Aspekt dazu, dass Schrader-Preimann nutzt sehr stark den Begriff der geistigen Mütterlichkeit. Und sie sagt auch, wir müssen, das Personal sollte weniger Lehrerinnen sein, sollte nicht als Lehrerinnen ausgebildet werden. Also es ist ein Frauenberuf, es ist ein reiner Frauenberuf. Also sie schreibt das schon 1865 in einer Schrift zur Frauenfrage, prägt sie den Begriff der geistigen Mütterlichkeit und sagt, wir müssen Mütterlichkeit kultivieren. Und ich habe da irgendwann mal auch dazu geschrieben und habe gesagt, eigentlich ist das auch wie so eine Wende auch innerhalb der Fröbelpädagogik, weil sie sagt, wir brauchen keine Lehrerin, sondern mütterliche Erzieherin. Sie wendet sich letztendlich auch von dieser stärkeren Verschulung. Sie kritisiert das auch, was in der Fröbelbewegung so passiert, dass man den Kindergarten dem Schulsystem zuordnen will, dass der Kindergarten ihrer Meinung nach viel zu stark verschult ist, und sie versucht, den Kindergarten eher an der Familie zu orientieren. Kleine Gruppen, also nicht so in Schulform, also nicht in altershomogene Gruppen, sondern eher wie in der Familie. Kinder sind unterschiedlichen Alters, kleine Gruppen. Sie spricht analog zu Pestalozzi von Wohnstubenatmosphäre, also dass auch der Raum eher an einer Familie orientiert werden soll, mit kleinen Pflanzen und Bildern an der Wand, und eher so eine Familienatmosphäre hergestellt wird. Und sie sagt, auch die Inhalte sollten sich stärker am Familienalltag ausrichten. Sie spricht dann davon, dass man so eine Art Monatsgegenstand einführen sollte und die Inhalte der Kindergartenpädagogik sich eher auch an der Lebenswelt, also heute würden wir vielleicht sagen, Lebensweltorientierung richten sollte. Und im Kindergarten gibt es heute dann vielleicht eher so Projektarbeit, wo man dann sich einen Monat mit einem Thema auseinandersetzt. Und das war dann so eher anders, als dass die Fröbelianer in den 1870er Jahren wollten, wenn sie sagen, wir müssen den Kindergarten didaktisch, methodisch und auch inhaltlich stärker an der Schule ausrichten. Davon hat sie sich dann stärker distanziert. Und wenn man sich anschaut, wer war denn dann in diesem Ausschuss Kindergarten, das waren insbesondere eben auch Personen, die durch dieses Pestalozzi-Fröbel-Haus geprägt wurden. Also das, finde ich, hatte einen großen Einfluss.
Hat man nicht in der Weimarer Republik dann dieses Potenzial der Demokratisierung gesehen? Man wusste in der Weimarer Republik ja auch vom Kindergartenverbot in Preußen, knapp 10 Jahre nach Gründung des ersten Kindergartens. Also man wusste, dass diese Idee, die da von Fröbel in die Welt gesetzt wurde, für autoritäre Regime toxisch ist. Also dass es die Demokratie fördern kann. Hat das dann nochmal eine Rolle gespielt, dass die Demokraten in der Weimarer Republik gesagt haben, okay, dann müssen wir unseren Kindergarten auch ändern, müssen wir die Strukturen hier ändern, um mehr Demokraten zu produzieren?
Also in diesem Ausschuss gab es eine ganz kleine Minderheitenfraktion, das waren aber nicht die Fröbelianer. Ich glaube, das waren eher so 2 Sozialdemokraten, die das stärker nochmal auf die Tagesordnung gebracht haben, aber die überstimmt wurden. Und die Mehrheitsfraktion stammte eben aus den konfessionellen Trägern und aber auch erstaunlicherweise von der Fröbelbewegung, die sich dann eher, ich sag mal, um die Jahrhundertwende haben sich diese beiden Richtungen, die eher bildungsorientierte Richtung der Fröbelpädagogik und die eher fürsorgeorientierte Richtung aus den konfessionellen Trägerschaften angenähert. Einerseits, indem die konfessionellen Einrichtungen gesagt haben, auch das Spiel des Kindes und die Freiheit, Selbsttätigkeit ist doch auch ein wichtiges pädagogisches Element. Das integrieren wir jetzt auch in unsere Kindergärten und Spielgaben und Spiel finden wir auch ganz bedeutungsvoll für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Und auf der Seite der Fröbelbewegung hat man sich dann stärker eben auch den sozialfürsorgerischen Gedanken geöffnet. Und dann war in der Weimarer Republik vollkommen klar zu sagen, der Kindergarten ist keine Einrichtung, die wir dem Bildungssystem zuordnen, sondern sie ist eine Einrichtung, die für Kinder da ist, deren Eltern die Notwendigkeit haben, ihr Kind außerfamiliär betreuen zu lassen. Ich glaube, ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der wirklich auch, ich sag mal, für Deutschland, ich kann das gar nicht so beurteilen, wie das in anderen Ländern ist, also gerade auch, ich sag mal, in Bezug auf Frankreich, ist diese starke Erstzuständigkeit der Familie und da insbesondere der Mütter für die Erziehung, Betreuung und Bildung der kleinen Kinder. Also die Familie hat die Erstzuständigkeit für die frühe Kindheit. Das ist ja dann letztendlich, also Sie haben jetzt die Weimarer Republik und die Verfassung auch angesprochen, da wird ja die in der Weimarer Reichsverfassung die Schulpflicht festgehalten. Vorher gab es ja keine Schulpflicht. Schulpflicht ist ja ein Eingriff ins Elternrecht. In Deutschland gibt es ja auch keine Kindergartenpflicht oder wie in Frankreich, die École Maternelle startet ja mit 3. Das wäre ja letztendlich erstmal ein Eingriff ins Elternrecht. Auch Schulpflicht ist ein Eingriff ins Elternrecht. Davor gab es eine Unterrichtspflicht. Und wenn Eltern in der Lage waren, den Unterricht der Kinder zu Hause durchzuführen, dann mussten sie ihr Kind nicht in die Schule schicken. Das wird ja dann mit der Schulpflicht, ist es ja anders. Das heißt, dann sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind in die Schule zu schicken. Und das ist ein Eingriff ins Elternrecht. Und für die frühe Kindheit sagt man, das ist Aufgabe der Familie. Und nur wenn die Familie in einer Notsituation ist, weil sie berufstätig sein müssen, können sie ihr Kind in eine Institution geben. Also sie können ja auch sagen, also das will ich gar nicht. Mein Kind wird von den Nachbarn betreut oder mein Kind geht zur Oma. Das ist ja auch letztendlich über das Subsidiaritätsprinzip geregelt, diese Form der Nachrangigkeit des Staates gegenüber der Privatheit. Also die Familie ist erstmal dafür selber verantwortlich, sich zu kümmern. Also wenn Sie einen Betreuungsbedarf haben, dann muss nicht sofort der Staat einspringen. Dann können Sie sagen, okay, wir kümmern uns und wir haben das anders organisiert. Und Sie gehen ja letztendlich dann auch einen Betreuungsvertrag mit einer Kita ein. Wenn Sie sagen, also wir haben jetzt keine Nachbarn und auch keine Großeltern, die sich um die Betreuung unseres Kindes kümmern, wir geben das Kind jetzt in eine Kita und schließen einen Betreuungsvertrag ab. Mit einer Einrichtung, die wiederum auch eher, ich sag mal, in privater Trägerschaft ist zum Beispiel. Das ist ja auch durchs SGB VIII und im Subsidiaritätsprinzip so geregelt, dass auch zunächst erstmal die freien Träger gegenüber den kommunalen Trägern bevorzugt werden. Richtig.
Wenn wir schon beim Subsidiaritätsprinzip sind, dann muss man vielleicht auch erwähnen, dass das ja auch wieder religiöse Ursprünge hat. Ne? Also in einer Enzyklika im 19. Jahrhundert ist das zum ersten Mal begründet worden. Das ist eine katholische Idee, die dann vom Staat übernommen wurde. Ich würde aber ganz gerne von der Weimarer Republik dann in die Bundesrepublik kommen, wo man ja eigentlich das übernommen hat aus der Weimarer Republik, das Konzept. Also man hat gesagt, der Staat ist weiterhin oder ist dann für die Schule zuständig und die frühkindliche Bildung übernehmen die freien Träger. Und der Staat, die Kommunen gehen da nur rein, wenn es keine freien Träger gibt, die das nicht machen können. Also das heißt, man hat da nahtlos angeknüpft an die Erfahrung der Weimarer Republik hat das auch eine Rolle gespielt, die Erfahrungen der NS-Diktatur, dass man da gesagt hat, okay, da haben wir erlebt, wie übergriffig der Staat sein kann, wie sehr der seine Ideologie den Menschen aufoktroyieren kann, auch den Kindern. Das war ja durchorganisiert im NS-Führerstaat.
Ich würde sagen, ja, beides. Also einerseits hat man sicherlich gesagt, wir knüpfen an das an, was wir in der Weimarer Republik geschaffen haben und halten uns an dem Subsidiaritätsprinzip, um damit eben auch eine Trägervielfalt wiederherzustellen, um das nicht alles staatlich, wie wir das im Nationalsozialismus, wie das ja, also alle Kindergärten sollten ja dann auch in der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt organisiert werden und reformpädagogische Konzepte wurden abgeschafft. Man gesagt hat, wir wollen das wieder stärker an die Ursprungsidee angliedern. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Idee der Familienorientierung in der Bundesrepublik deutlich stärker war als zum Beispiel in der DDR. Also man hat in der DDR, ist man ja einen ganz anderen Weg gegangen. Um nochmal auf das Subsidiaritätsprinzip oder auch auf die Trägervielfalt und die inhaltliche, die damit verbundene inhaltliche Gestaltungsspielraum zu sprechen kommen. Das war bereits auch im 19. Jahrhundert, war das den konfessionellen Trägern wichtig zu sagen, wenn wir schon die Aufgabe übernehmen, die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder in dem vorschulischen Alter, dann wollen wir auch bestimmen, was wir inhaltlich da machen und wollen das nicht vom Staat vorgegeben bekommen. Und der Staat hat auch gleichzeitig gesagt, also wir geben vielleicht mal finanzielle Unterstützung dazu, aber wir halten uns komplett raus aus der inhaltlichen Gestaltung.
Am Ende guckt der Staat in diesem Konzept nur, dass das Kindeswohl nicht gefährdet wird.
Richtig, genau. Und das war vollkommen im Interesse auch der konfessionellen Träger, um natürlich ihre konfessionellen Inhalte dann auch in ihre Konzeption auch einzufügen und somit natürlich auch Einfluss auf die Kinder und die Familien zu nehmen. Also das ist sicherlich auch ein wesentlicher Grund, warum man das in der Bundesrepublik nach 1945 auch wieder so aufgebaut hat. Und gleichzeitig war es immer auch wichtig zu sagen, wir stärken auch die Familien. Also ich gehe jetzt nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Sie haben diese Einrichtung nur als Nothilfeeinrichtung gesehen und zwar nur, solange diese Notsituation auch da ist. Also sie waren keine Bildungseinrichtung, also die Motive, diese Einrichtung zu gründen, war kein Bildungsmotiv. Bei Fröbel war es ein Bildungsmotiv, das dahinter steht. Er hatte gar nicht den Betreuungsgedanken. Ihm ging es darum, die frühkindliche Bildung zu stärken, die ersten 6 Lebensphase als Bildungszeit zu verstehen und zu gestalten. Bei den konfessionellen Einrichtungen ging es darum, die Kinder aus dieser Notsituation herauszuholen, die Familie zu entlassen, die Familie zu unterstützen. Seit dem 18. Jahrhundert gab es ein normatives Bild von der Idealfamilie. Die Idealfamilie besteht daraus, dass der Vater arbeiten geht, die Mutter zu Hause ist, sich um Haushalt kümmert und um die Familie kümmert und natürlich auch um die Bildung, Erziehung und Betreuung der kleinen Kinder. Deswegen haben die natürlich dann auch die Bildungsaufgaben oder, ich sag mal, Belehrungsaufgaben übernommen. Sie haben Aufgaben übernommen, die eigentlich sonst die Familie übernimmt. Und der Idealzustand wäre eigentlich gewesen, diese Notsituation irgendwann zu beseitigen und auch wieder ein Zitat aus der damaligen Zeit, diese Werkstätten des Reiches Gottes wieder zu schließen. Also die Kindergärten oder Kleinkinderschulen als Werkstätten des Reiches Gottes, die wir jetzt mal brauchen. Aber wenn das Reich Gottes auf Erden hergestellt wird, dann brauchen wir die gar nicht mehr, weil dann ist ja der Idealzustand der Familie wiederhergestellt und die Kinder wachsen in der Familie auf und nicht in einer künstlichen außerfamilialen Einrichtung, die niemals die Familie ersetzen kann. Und ich glaube, in dieser Denkrichtung hat man dann auch nach 1945 auch die Kindergärten wieder aufgebaut, zu sagen, also eigentlich wollen wir die Familie stärken und eigentlich ist der Idealzustand des Aufwachsens von Kindern in den ersten 6 Lebensjahren die Familie unter der Obhut der Mutter. Nun war die Nachkriegszeit, da war natürlich die Situation eine andere, aber man wollte wieder diese Idealfamilie herstellen, in der das Kind vielleicht für ein paar Stunden dann in den 60er, 70er Jahren, um natürlich auch noch soziale Kompetenzen zu erlernen und ein paar Stunden eben auch mit anderen Kindern spielen zu können, aber die Mutter sollte eigentlich zu Hause sein und das war die ideale Familie. Es ging nicht darum, den Kindergarten als Bildungsinstitution zu etablieren. Bis in die 60er Jahre, bis zur ersten Bildungsreform. Dann gab es in der Bundesrepublik dann auch noch mal eine ganz starke Diskussion, den Kindergarten dem Schulsystem anzugliedern.
Das war dann in den 70er Jahren. Und er hat aber dann am Ende ja nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Aber man kann schon sagen, dass in der Bundesrepublik dann Bildung im Kindergarten Schritt für Schritt immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, oder?
Ja, es gab in den 60er Jahren, 70er Jahren eine erste Bildungsdiskussion oder eine erste Reformdiskussion, in der auch man das gesamte Bildungssystem in Deutschland reformieren wollte und damit eben auch den Kindergarten in den Blick genommen hat, als erste Stufe des Bildungssystems, als Elementarbereich des Bildungssystems. Da kommt übrigens auch der Begriff Elementarbereich, Elementarpädagogik her. Ich finde es immer ganz interessant, wenn wir uns unser Bildungssystem mal als Schaubild anschauen. Da taucht der Elementarbereich nämlich auf. Und wenn wir jetzt aus Frankreich kommen würden und die École Maternelle kennen und uns unsere Struktur des Bildungssystems anschauen, wie man das bei der KMK sich als bildhaft sich anschauen kann, dann ist man der Meinung, dass der Kindergarten die erste Stufe des Bildungssystems ist. Das kommt aus den 70er Jahren, indem man den Kindergarten als Elementarbereich in die Struktur Elementar, Prima, Pädagogik eingegliedert hat. Was dann aber letztendlich strukturell auf struktureller Ebene so nicht umgesetzt wurde. Also strukturell ist der Kindergarten in Deutschland eben nicht dem Bildungssystem zugeordnet, sondern nach wie vor dem Kinder- und Jugendhilfebereich und damit eben ein Teil des Wohlfahrtsbereiches. Dann, Sie haben gerade die Bildungspläne angesprochen, also in den 80er Jahren hat man diese Idee der Elementarpädagogik nicht weiter verfolgt und dann nach der Jahrtausendwende, man bringt das immer in Zusammenhang mit dem PISA-Schock, gab es eben dann nochmal wieder neue Reformen, Bildungsreformbemühungen, in der auch wiederum der Kindergarten in den Blick geriet und man dann auch mit einem Vergleich in anderen europäischen Ländern dazu übergegangen ist, zu sagen, wir müssen den Kindergärten eben auch stärker als Bildungseinrichtungen ausbauen, qualitativ verbessern, die pädagogische Qualität verbessern. So, ich sag mal, so ein erster Versuch, die Beliebigkeit, die wir ja durch das SGB VIII, durch die Trägervielfalt, durch das Subsidiaritätsprinzip, durch die inhaltliche Gestaltungsfreiheit haben, in gewisse Bahnen zu lenken, hat man die Bundesländer aufgefordert, Bildungspläne zu entwickeln, die wir alle seit 2004 jetzt haben. Alle Bundesländer haben Bildungspläne, mittlerweile auch schon in mehreren Auflagen, also in mehreren Generationen weiterentwickelte Bildungspläne. Aber es ist kein Curriculum. Es ist anders als vielleicht in der École Maternelle.
Die DDR hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Das ist eher der Weg, dass der Staat versucht hat, über die Kindertagesstätten Einfluss auszuüben, oder?
Da hat man nach 1945 in der DDR sich, erstmal an der Sowjetunion orientiert. Also man hat relativ früh den Kindergarten, also noch vor Gründung der DDR, dem Bildungssystem zugeordnet, als erste Stufe des Bildungssystems. Dementsprechend hatte der Kindergarten eben auch über seine Betreuungsfunktion auch immer eine Bildungsfunktion, und zwar eine ganz konkret ausformulierte Bildungsfunktion. Also während der Kindergarten in der Bundesrepublik sicherlich sich auch als Bildungseinrichtung verstanden hat, war das aber jetzt nicht eine definierte vorschulische Bildungsaufgabe. Der hat auch heute, also im SGB VIII, hat er auch keine vorschulische Bildungsaufgabe. Und in der DDR war der Bildungsauftrag des Kindergartens ein auf die Schule bezogener Bildungsauftrag. Und dementsprechend war der Kindergarten auch ganz anders aufgebaut. Das heißt, es war ganz klar altershomogene Gruppen. In der Bundesrepublik hat man sich stärker auf altersgemischte Gruppen konzentriert, auch heute noch. Vorbild Familie, genau. Also die jüngeren Kinder sollen von den älteren Kindern lernen und so weiter. Und ich sag mal, in Bezug auf heute, ich finde es teilweise auch, vielleicht begründet man es noch mit Familienbezug, aber ich würde es auch teilweise mit Personalmangel begründen. Also ich finde, wenn man sagt, der Kindergarten soll eine Bildungseinrichtung sein und die pädagogischen Fachkräfte sollen gute pädagogische Qualität leisten, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, wenn man in einer Gruppe Zweijährige bis Sechsjährige betreuen, bilden und erziehen soll. Das ist schon auch eine Höchstleistung, die man da von den pädagogischen Fachkräften verlangt. Man könnte diskutieren, ob man altershomogene Gruppen oder ob man diese altersgemischten Gruppen vielleicht nochmal anders organisiert. In der DDR hat man sich für altershomogene Gruppen entschieden, analog zur Schule, und dementsprechend auch den Bildungsplan daran orientiert. Und dieser Bildungsplan, das ist etwas anderes als die Dokumente, die wir heute als Bildungsplan verstehen, sondern das war tatsächlich ein Curriculum mit klar definierten Zielen. Also wo dann wirklich auch wie ein Lehrplan festgehalten wird, in welchen Domänen, in welchen verschiedenen Bereichen Kinder in welchem Alter welche Aufgaben erfüllen sollen. Und dementsprechend wurden auch die pädagogischen Fachkräfte, die Kindergärtnerinnen, das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied zur Bundesrepublik, also man hat in der DDR für jeden Bereich unterschiedliche Fachkräfte ausgebildet, also eine ganz klare Spezialisierung auf den Altersbereich der 3- bis 6-Jährigen, das waren die Kindergärtnerinnen, während es für die Krippen eigene Berufsfachkräfte gab, also Krippenerzieherinnen. Krippen gab es in der Bundesrepublik kaum. Also wir haben ja diesen U3-Ausbau erst jetzt in den letzten Jahren, seitdem wir einen Rechtsanspruch auf U3 seit 2013 haben. In der DDR natürlich gab es schon viel früher auch Krippen und der Besuch des Kindergartens war letztendlich auch gesellschaftlich anerkannt.
Aber durch die mangelnde Trägervielfalt in der DDR natürlich auch der direkte Durchgriff des Staates auf die Curricula und auf das, was da gelehrt wird.
Genau, also Trägervielfalt gab es nicht. Es gab einen ganz geringen Anteil an konfessionellen Einrichtungen, das waren aber wirklich, weiß ich nicht, 3% oder so. Es gab auch kleine so Betriebe, gab es auch, also dass sie in Trägerschaft von Betrieben waren, aber das war ein ganz klarer staatlicher Eingriff. Und die Kindergärten waren von Rostock bis Suhl identisch, sowohl was die räumliche Ausstattung, was die Materialausstattung anbelangte und was eben auch den Tagesablauf anbelangte. Also das heißt, das war schon sehr klar staatlich organisiert.
Und wo befinden wir uns heute aus Ihrer Perspektive? An welchem Punkt sind wir angelangt? Also wir haben politische Auseinandersetzungen darum, was der Kindergarten eigentlich leisten muss, was er leisten kann. Es gilt aber immer noch als nicht besonders förderlich zu sagen, der Kindergarten muss eine Aufgabe als Vorschule übernehmen. An welchem Punkt in dieser langen historischen Reise befinden wir uns gerade? Ist das die Wiederauflage der Kämpfe, die Sie erwähnt haben, aus den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre? Ist es die Wiederauflage der Kämpfe? Das liegt jetzt so weit zurück, da kann man bestimmt nicht vergleichen, aber aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Oder nähern wir uns wieder Fröbel an mit seiner Grundidee?
Wenn ich das wirklich über die gesamte Geschichte mir mal anschaue, Jürgen Reyer hat das mal Verdichtungszonen genannt. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland immer wieder so eine Verdichtungszone haben. Und wir sind seit der Jahrtausendwende wieder in so einer Verdichtungszone, die vielleicht so, ja, also in dieser Reformphase, aber wir bringen es nicht zum Abschluss. Wir diskutieren immer wieder, aber es ist doch anders, als sich dann andere europäische Länder entschieden haben zu sagen, wir wollen den Kindergarten stärker dem Schulsystem zuordnen und wir wollen damit den Bildungsgedanken stärken. Also in Deutschland ist es immer wieder eine sehr starke Diskussion, dass die Gefahr besteht, dass der Kindergarten, wenn wir ihn dem Schulsystem zuordnen, dass da eine sehr starke Verschulungstendenz besteht. Und da gibt es immer so diese reflexartigen Abwehrbewegungen, dass man dann sagt, also gerade jetzt auch in der aktuellen Diskussion, wo es um Sprachsteinsdiagnostik geht, dass dann immer wieder auch sehr stark diskutiert wird, dass das eigentlich nicht die Vorstellung von frühkindlichen Bildung entspricht, dass es eine viel zu starke Kompetenzorientierung damit verbunden ist. Und dagegen wehrt man sich in Deutschland im Bereich der Elementarpädagogik. Teilweise auch zu Recht, weil natürlich auch die Gefahr bestehen würde, dass der Kindergarten dann Aufgaben zu erfüllen hat, die von der Schule praktisch dem Kindergarten aufgegeben werden und dass man gar nicht berücksichtigt, was ist eigentlich die frühkindliche Idee, die der Kindergarten, die Kita eigentlich hat. Ich habe letztens mal so überlegt, eigentlich wohin wir kommen müssten. Wir sprechen ja jetzt viel stärker von Kita. Und ich würde sagen, wir müssen eigentlich dazu kommen, dass in jeder Kita wieder ein Kindergarten ist. Wenn man die Idee von Fröbel als frühkindliche Bildungsidee, also der Begriff des Kindergartens, die damit verbundene Idee einer frühkindlichen Bildung wieder in unsere heutigen Kindertageseinrichtungen bringen will, dann müssen wir sagen, in jeder Kita sollte eigentlich wieder ein Kindergarten sein und damit hervorheben, dass wir die frühkindliche Bildungsidee, die Fröbel mal entwickelt hat, wieder stärken wollen in unserer heutigen Kindertageseinrichtung. Und zwar nicht nur in Anknüpfung an das, was die Schule will, sondern wirklich auch stark machen, was wir unter frühkindlicher Bildung verstehen. Also eine gute auch Argumentation finden, was frühkindliche Bildung eigentlich bedeutet. Und natürlich dann auch stark machen, dass Fröbel sehr, sehr hohes Potenzial eben für die frühkindliche Bildung im Spiel gesehen hat.
Wir haben ja jetzt bestimmt 20, 30 Jahre auch an hochkomplexer Gehirnforschung hinter uns. Wir können also immer genauer erkennen, wie der Mensch lernt, wie der Prozesse im Gehirn verknüpft werden, entstehen etc. Andererseits haben wir durch institutionelle Zufälle halt im 19. Jahrhundert definiert, okay, ab 6 gibt es die Schule, vorher gibt es den Kindergarten. Was sagt denn die Forschung heute noch zu dieser Unterscheidung, dass man diesen Bruch macht? Bis 6 Jahre spielt man, lernt man spielerisch und dann ab 6 sitzt man im Klassenzimmer, also in Deutschland zumindest, und muss dem Schulunterricht folgen.
Ich habe ja nicht gesagt, wenn wir in jeder Kita einen Kindergarten haben, habe ich mich ja gegen frühkindliche Bildung ausgesprochen, sondern für frühkindliche Bildung. Und ich finde, wir brauchen, ich finde, den sehr passenden Begriff dafür anschlussfähige Bildungsprozesse. Und eine große Problematik, die wir in der Kindergartenpädagogik haben, und zwar schon seit, ich sag mal, im gesamten 20. Jahrhundert, ist, dass wir immer wieder von eigenständiger Bildung sprechen. Also wir haben den Eigenständigkeitsbegriff, da habe ich auch mehrfach schon dazu geschrieben, dass er ein eigenständiges System ist, von mir aus gerne. Er kann ja auch innerhalb des Schulsystems seine Eigenständigkeit behalten, wenn das Bildungsverständnis nicht an Institutionen geknüpft ist, sondern an der Bildungsbiografie. Und die ist ja nun nicht mal mit einem Bruch, der Kindergarten ist zu Ende und jetzt kommt eine andere Form von Bildung, sondern die Bildungsbiografie ist doch kontinuierlich. Und eigentlich sollten wir dazu übergehen, zu sagen, das Bildungsverständnis als anschlussfähig zu denken, nicht zu sagen, jetzt Ende der Kindergarten und jetzt kommt eine andere Form von Bildung, sondern man sollte dazu übergehen, zu sagen, Kindergarten und Schule sollen anschlussfähige Bildungsprozesse in Gang setzen. Das heißt also, der Kindergarten soll das Kind auf das vorbereiten, was nach dem Kindergarten kommt, und zwar die Schule. Und die Schule soll aber auch an das anknüpfen, was der Kindergarten bereits vorbereitet hat. Auch die Schule in Deutschland sagt, also jetzt beginnt Bildung, das ist die Stunde Null und jetzt fangen wir mit Bildung an. Aber gemeinsam an der Bildungskontinuität des Kindes zu arbeiten, ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland bisher noch fehlt. Und wir haben immer wieder auch so Brückenprojekte. Es geht uns immer wieder darum zu sagen, wie können wir den Übergang zwischen Kindergarten und Schule für das Kind so gestalten, dass es eben kein Bruch ist. Wir bräuchten diese ganzen Übergangsprojekte und diese Übergangsgestaltungen nicht, wenn wir anschlussfähig denken würden und wenn der Kindergarten Teil des Bildungssystems wäre, indem er seine eigenständige Didaktik-Methodik behalten kann. Also dass Kinder in den ersten 6 Lebensjahren viel stärker leiblich lernen, dass sie sinnlich lernen, dass sie übers Spiel lernen, dass das erhalten bleibt und dass der Kindergarten dann, das ist ja die Angst, wovor man immer sagt, wenn der Kindergarten im Schulsystem ist, dann kommt da eine sehr starke Verschulungstendenz in den Kindergarten. Das ist, glaube ich, so eine reflexhafte Haltung von Seiten der Frühpädagogik, also die Angst davor, dass der Kindergarten dann verschult wird. Und ich glaube, die Elementarpädagogik würde gut daran tun, stark zu machen, was ist eigentlich die frühkindliche Bildungsidee, warum ist das Spiel so, spielt das so eine bedeutende Rolle, warum ist sinnliche, leibliche Lernen so bedeutungsvoll in der frühen Kindheit, das nicht als eigenständiges Bildungsverständnis zu bezeichnen. Also zu sagen, der Kindergarten hat eine eigene Idee von frühkindlicher Bildung und die Schule hat eine eigene Idee. Warum kann man das nicht anschlussfähig denken? A wie Apfel,
B wie Ball. Während Diana Franke-Meyer in Bochum die Geschichte analysiert, vollzieht sich draußen im Land ein dramatischer Strukturwandel. Im Osten schließen die ersten Kindergärten, weil die Kinder fehlen.
Wird der Kindergarten im Sommer schließen.
Ist natürlich schwer, ist mir auch bewusst, ist auch dem Gemeinderat bewusst. Aber bei der Kinderzahl, wir werden planmäßig Mitte diesen Jahres zum Schuljahreswechsel noch 5 Kinder hier haben, können wir auch keinen pädagogischen Betrieb mehr absichern.
Im Westen wird diese Entwicklung mit etwas Verzögerung wohl folgen. Und dann gibt es noch eine andere Entwicklung. Das System, das die Kirchen seit 150 Jahren als Staatsentlaster getragen hat, erodiert. Doch bevor wir auf die nackten Zahlen schauen, müssen wir uns klar machen, worauf das deutsche Modell eigentlich über ein Jahrhundert lang vertraut hat. Auf die unsichtbaren Reserven der Familie. In der Welt von Friedrich Fröbel, aber auch noch in der frühen Bundesrepublik, war die Kita ein pädagogisches Zusatzangebot. Die eigentliche Arbeit, das Kümmern, die Erziehung, das Deutschlernen fand zu Hause statt. Das System basierte auf dem Modell der Hausfrau, die im Hintergrund alles auffing. Die Familie war der Stoßdämpfer des Staates. Bildung im Kindergarten für 3- bis 6-Jährige war etwas, das man dem Kind zusätzlich gönnte. Aber die Existenz der Familie hing nicht davon ab, ob um 14 Uhr die Tür der Kita geschlossen wurde. Diese Reserven sind heute aufgebraucht. Viele Familien können nicht mehr einspringen, weil beide Eltern arbeiten müssen. Die Kita ist vom Garten zur kritischen Infrastruktur geworden. Und genau hier schließt sich der Kreis zum aktuellen Kollaps. Wir erleben gerade eine Welle der Kommunalisierung. Über Jahrzehnte funktionierte der Deal so: Die Kirche betreibt die Kita. Der Staat gibt den Großteil des Geldes, aber die Kirche zahlt einen sogenannten Trägeranteil aus eigenen Mitteln. Doch die Kirchensteuereinnahmen sinken, die Kosten für Personal und Energie explodieren. Für eine ganz normale dreigruppige Kita bedeutet das ein jährliches Defizit von oft 100.000 Euro. Die Folge? Immer öfter fällt die Entscheidung, wir geben den Schlüssel ab. Soll die Gemeinde doch übernehmen. Wenn Bildungsministerin Karin Prien heute messbare Sprachförderung verlangt, trifft das auf Kommunen, die plötzlich zum Großbetreiber von Kitas werden. Wenn das Subsidiaritätsprinzip zur historischen Fußnote wird, steht Deutschland vor einer gewaltigen Aufgabe. Der Staat wird vom Gewährleister zum Alleinunterhalter. Die Hauskultur-Kita verliert ihre kirchliche Prägung und wird zu einer staatlichen Pflichtaufgabe. Fast so, wie es Jules Ferry 1881 in Frankreich festgeschrieben hat. Das sind die Wurzeln unserer Systeme und ohne sie lassen sich die Reformdebatten von heute schlichtweg nicht verstehen. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, dieses Erbe in einer Gesellschaft zu vermitteln, die sich im Umbruch befindet. In den Kitas unserer Städte haben heute oft mehr als 2/3 der Kinder eine Migrationsgeschichte. Sie kennen weder Fröbel noch Ferry. Wenn Eltern ihr Kind an der Kita-Tür abgeben, treffen sie auf dieses tief verwurzelte Geflecht. Eine Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft, die aber vom Staat finanziert wird. Ein Ort, an dem das freie Spiel als pädagogisches Ideal hochgehalten wird, während die Politik gleichzeitig die Notwendigkeit messbarer Sprachförderung betont. Gibt es einen Weg, die alten Ideale mit einer neuen Realität zu versöhnen? In der nächsten Folge besuchen wir eine Kita hier in Deutschland, die fast ganz ohne 4 Wände auskommt und sprechen mit einer Pädagogin, die nicht Strukturen, sondern die Kinder ins Zentrum ihrer Überlegungen stellt.